Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute wieder aus dem Funke Podcast Studio hier in Berlin. Und wie das immer so ist, habe ich natürlich auch heute einen Gast bei mir. Heute ist es Jan Friedrich. Er ist Vice President Performance Marketing bei Sage und du bist zuständig für Central Europe. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gesagt.
Das ist sehr ganz gut. Klasse.
Und Sage kennt ihr bereits, sowohl aus dem Podcast als auch bei LinkedIn. Und wir tauchen heute noch mal ein bisschen tiefer ein. Also ein richtiger Deep Dive in HR. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Moving the chains, creating the new.
Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira Marie Krämer.
Lieber Jan, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass du hier in Berlin bist und wir uns jetzt auch treffen und nochmal, wie gesagt, tiefer ins HR einsteigen, in die Studie, die ihr rausgebracht habt, in auch deinen Werdegang, in die Zeit, die du bisher in deiner Karriere auch erlebt hast. Und ich bin ganz, ganz gespannt. Und bevor wir thematisch einsteigen, auch für dich die erste Frage, womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
Vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf und schön, dass wir uns unterhalten über das Thema. Mein erstes richtiges Geld, mit was habe ich das verdient? Ich schätze, das war, meine Eltern hatten früher so eine kleine Firma, es war ein Radio-Fernsehladen, die gibt's gar nicht mehr so, ist ja alles heute Mediamarkt. Ich denke, das war so mein erstes Geld, weil da habe ich da einfach so ein bisschen gejobbt als Schüler und da gab es das eine oder andere Trinkgeld damals. Und das erste richtige Geld als Musiker.
Wow, was hast du gespielt? Oder gesungen?
Also wir sind ja hier in Berlin, ja. Von daher, ich komme aus der elektronischen Musikproduktion tatsächlich, cool. 90er Jahre, die Love Parade ist ja wieder da, auch in Berlin, allerdings zu ursprünglichen Zeiten, so Anfang der 90er, tatsächlich in Frankfurt war auch eine große Hochburg von elektronischer Musik und da war da die Zeit, wo ich dann auch selbst produziert habe und im Studio gesessen habe und damals mit ein paar Frankfurtern zusammen da ein paar Tracks released habe. Das war so damals noch Schallplatte, Vinyl, kommt ja wieder, aber da habe ich auch damals, hat man damit noch Geld verdienen können.
Ja, cool.
Ja.
Und kam dann da auch so deine Liebe für den Podcast schon auf? Natürlich sehr früh, damals gab es ja noch keine Podcasts, aber dass du jetzt so...
Ton im weitesten Sinne, ja, oder guter Klang oder Klangästhetik und Sprache, gute Sprache, war damals schon wichtig, eher musikalisch gesehen, weil wir mit wenig Stimmen ja im Techno-ähnlichen Umfeld produziert haben, aber natürlich die Liebe für Ton und Tontechnik kam damals schon auf.
Schön. Ja, und ihr habt ja auch euren eigenen Podcast, den du dann hostest bei Sage. Und also da geht es ja ganz, ganz stark um Nachfolgeplanung.
Genau.
Und möchtest du da ein paar so Insights geben, vielleicht für diejenigen, die sich in das Thema nochmal näher reinfuchsen wollen?
Ja, also wir hatten so eine irgendwie als Sage, also es ist nicht die, also in Sachen Sage wollten wir auch ein bisschen was tun für den kleineren Mittelstand in Deutschland. Und uns ist aufgefallen, dass halt extrem viel brach liegt in Sachen Nachfolge, also Unternehmer, die rausgehen aus dem Geschäft, aus dem Business und unheimlich Schwierigkeiten haben, halt einfach Nachfolger zu finden. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich ein gutes Thema. Wir als Hersteller, wir machen zwar Software und wollen den Bürokram besser machen, aber wir stehen genau für die Art von Kunden auch ein. Und so sind wir auf die Idee gekommen, so einen Podcast speziell zum Nischenthema Nachfolgeplanung zu machen. Und das war auch, ist bis jetzt eine spannende Reise, was man da alles erleben darf, von Familientragödien bis aber auch ganz professionelle junge Leute, die sagen, das ist ein Alternativmodell zum Startup. Ja, das war halt immer so ein cooles Thema, was wir gespielt haben, Startup versus Nachfolge. Wo liegen da die Vor- und die Nachteile? Weil die Startup-Szene hat eine relativ gute Lobby, hat auch relativ breites kommunikatives Fundament. Die Nachfolgelobby hat außer IHK und Staubigkeit irgendwie wenig gehabt und da waren wir mit so einem Podcast-Format früh dabei und deshalb war das auch so und ist es ziemlich erfolgreich.
Ja, das glaube ich. Also wir haben auch schon mal so eine Themenfolge gemacht, wo dann 3 bis 4 Menschen zu Gast sind und die sprechen dann alle zu dem Thema und das hatten wir auch schon mal bei New Work Now Inside dann zum Thema Nachfolgeplanung. Super wichtiges Thema, was sehr viele Leute umtreibt.
Ja, und im Kontext New Work, lassen wir den Begriff mal undefiniert, aber da haben wir auch ein bisschen gesucht. Gibt es da was Progressiveres auch? Weil also es wirkt ja ein bisschen bieder, auch der kleinere Mittelstand oder Mittelstand generell. Wir haben aber so progressive Firmen gefunden, also Heilerglas zum Beispiel, die also das ganze Thema Führung und so aufgelöst haben, also sozusagen ohne Leadership die Firma zu betreiben. Und das war so ein Transformationsprozess. Von dem haben wir, glaube ich, 2 Folgen sogar produziert. Wir waren so begeistert, wo wir gesagt haben, das ist Wahnsinn, was es gibt in Deutschland, was für Perlen, das müssen wir in die Welt tragen. Also von daher auch New Work-Themen hatten wir 2 oder 3 Folgen, wo wir die tiefer gelegt haben.
Sehr cool. Also für diejenigen, die jetzt zugehört haben und denken, na, da höre ich mal rein, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Sehr gerne.
Und jetzt möchte ich aber nochmal auf Sage eingehen. Mhm. Du hast vor über 20 Jahren bei Sage schon gestartet.
Stimmt.
Also erstmal Props, 20 Jahre Unternehmenszugehörigkeit ist ja wirklich sehr selten heutzutage. Ja, also es war damals so normal für die BerufseinsteigerInnen jetzt oder die vielleicht so 5, 6 Jahre Berufserfahrung haben, die können sich das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, würde ich jetzt mal so unterstellen.
Das stimmt, ja.
Und du hast als Product Marketing Manager angefangen.
Richtig.
Bei Sage.
Ja.
Und für diejenigen, die Sage jetzt noch nicht so kennen, was genau macht Sage?
Kurz zusammengefasst helfen wir dem kleineren Betrieben, also auch dem Mittelstand, Prozesse zu automatisieren in 3 Dingen. Wenn es darum geht, Waren von A nach B zu bekommen, bis hin zum E-Commerce, was jeder kennt, das muss ja irgendwie geliefert werden oder vorher auch eingekauft werden oder produziert werden. Parallel dazu muss man da gucken, dass die Finanzen stimmen. Also gibt es diese ganzen Finanzprozesse, die da parallel dazu ablaufen. Und dann gibt es ja auch noch Menschen, die in der Regel in diesem System namens Unternehmen arbeiten. Und auch die müssen erstmal verwaltet werden und weiterentwickelt werden. Also das sind genau diese 3 Themen. Und dazu bieten wir Softwarelösungen an, von Installation bis Cloud, was man sich halt heute alles vorstellen kann. Und da sind wir spezialisiert, gerade kleinen und mittleren Unternehmen dabei zu helfen.
Sehr cool. Also alles für KMUs dabei.
Ja, genau.
Sehr schön. Ja, und mittlerweile bist du ja Vice President Performance Marketing und zuständig für Central Europe. Ich habe es schon im Intro gesagt. Und wenn du auf diese Zeit zurückblickst, diese über 20 Jahre, die du jetzt schon bei Sage bist, welche Veränderungen, positiv oder negativ, sind dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Anfang 2000er, wir wollen jetzt nicht zurück, aber das ist ja so grob 2003 rum, Dotcom-Blase vorbei, wem das der eine oder andere noch sagt, so der Hype des Internets, also heute KI war damals halt einfach nur das Web.
Ja.
Das war der 2. oder 3. Job und da habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt und rauf und runter und das war echt Zufall, dass ich zu Sage gekommen bin, weil der damalige, ehemalige Apple-Geschäftsführer ist zu Sage gegangen und ich war absoluter Apple-Fan schon damals und so bin ich überhaupt auf die Firma gekommen. Aber was mir wichtig war, ob so Microsofts oder Apples dieser Welt, also schon damals, oder ich gehe zu einem eher, sag ich mal, mittelständischen Softwarehaus, war mir damals mega wichtig und so bin ich überhaupt zu Sage gekommen, nicht irgendeiner von 30.000 zu sein, sondern damals waren wir so, sagen wir mal, 300, 400, 500 in Deutschland. Ziemlich autark. Es stand zwar Sage oben drüber, aber wir waren eigentlich so eine deutsche Softwarefirma und man kannte einfach jeden. Ich habe einfach Lust gehabt, in nicht zu großen Strukturen zu arbeiten. Und das hat sich eigentlich positiv entwickelt für mich persönlich, weil ich mit der Reise und wie sich Sage entwickelt hat, Sage hat irgendwann dieses Geschäftsmodell ein bisschen aufgegeben und gesagt, naja, so können wir gegen die Großen vielleicht nicht bestehen. Wir müssen auch eher skalierbar uns aufstellen, eher in einer Struktur, gleiches Portfolio und so weiter. Aber das heißt ja gleichzeitig für mich, oh, es gehen ganz neue Türen auf. Und das hat mich eigentlich sozusagen bei Sage gehalten. Diese Türen, dass die A aufgegangen sind und B, dass ich durchgehen durfte, ist wahrscheinlich der Grund, dass ich immer noch dabei bin, weil ansonsten tritt halt einfach auch für mich Langeweile ein. Und so war immer so ein 3-, 4-, 5 Jahresrhythmus, wo ich Neues erleben und gestalten durfte. Und andere gesagt haben, jo, das kann der Jan wahrscheinlich ganz gut. Und zum Schluss, wie immer, kann ich eben nur sagen, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ne? Serendipity, wie man ja heute sagt, das Serendipity Mindset, gibt's ein ganz tolles Buch zu. Aber man kann seinen Zufall, also dass die Dinge zufällig einem so begegnen, ein bisschen, sag ich mal, mathematisch positiv beeinflussen, indem man gute Kontakte knüpft, indem man aktiv was pflegt oder in großen Foren auch mal was fragt, ne, zu gewissen Fragestellen. Ah, dann merkt dann jemand, da ist jemand. Und so kann man zumindest Zufälle etwas erhöhen. Und das hat einfach toll geklappt und deshalb bin ich auch immer noch dabei. Ist das alles positiv? Nein, weil so größere Restrukturierungen waren dann auch dazwischen. Das heißt, es waren auch ganz anstrengende Momente da in meinem Leben, wo man sich von Kollegen dann auch verabschieden durfte und musste. Das waren dann sicherlich eher mal so kleine Dips.
Ja, das glaube ich. Ja. Das ist nicht so einfach dann. Aber man muss ja sagen, wenn du über 20 Jahre da bist, dann macht Sage ja schon einiges richtig. Und du hast es gerade angesprochen, was zum Beispiel richtig gemacht wird. Und klar, dir wurden die Türen geöffnet und du bist durchgegangen, aber es braucht ja auch immer Menschen, die diese Türen für dich öffnen und anscheinend gibt es davon einige bei euch. Das
genau,
ist ja schön zu sehen.
Das ist so eine Dualität, es ist ein sowohl als auch. Was, glaube ich, wichtig ist, oder was, ich bin ja inzwischen ja ein bisschen gereifter, fragen mich dann halt auch andere so mentormäßig, Jan und so. Und da gehören immer zwei dazu, Chancen zu sehen, Chancen zu erkennen, andere zu haben, die einem helfen und selbst halt auch die Einstellung dazu zu haben, dann auch mal rauszugehen und mal zu sagen, ich weiß es jetzt noch nicht ganz genau, wie es aussehen wird und ein bisschen ins Risiko zu gehen. Ich glaube, das gehört halt einfach auch dazu. Also warten tut keiner, ne, sondern so die Mischung aus beiden.
Ja, und es kommt auch keiner und serviert dir auf deinem Silbertablett den Job deiner Träume. Da habe ich auch jetzt schon eine Folge aufgenommen zu meinem Geburtstag und da habe auch so ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, also 20 Dinge, die ich in meinen 20ern gerne gewusst hätte. Und dann auch sozusagen, wenn du etwas möchtest, dann frage danach. Und wenn dir etwas nicht gefällt, dann ändere es. Also man muss es schon die Karriere selbst in die Hand nehmen.
Ja, das steht sogar bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Ich habe 3 Kinder, von daher, das sind auch so die ein oder anderen Sachen. Aber tatsächlich, fragen ist toll und um Hilfe bitten ist auch aktiv um Hilfe bitten, ist gar nicht schlimm, sondern eher gut. Und von daher, diese Eigenschaft gebe ich gerne mit und hat mir persönlich auf jeden Fall immer geholfen.
Ja, weil wir Menschen sind ja auch so veranlagt, dass wir gerne helfen.
Ja.
Ja, und wenn man dann nach Hilfe fragt, dann wird einem meistens ja auch geholfen.
Absolut.
Ja, ja. Schön. Mhm. Was sind denn so Vorteile, die so eine lange Karriere im Unternehmen mit sich bringen?
At Highland, we're all about celebrating little wins. And little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Ich habe gerade einen anderen Podcast gehört und das erinnert mich ein bisschen an die Frage. Und zwar ging es da um das Thema Fortschritt. Mhm. Ist dieser Begriff positiv oder negativ betont? Gibt es den Fortschritt oder die Fortschritte? Die Menschheit neigt dazu, habe ich dann gelernt, dass was sich zum Positiven entwickelt hat, relativ schnell als neues Normal so ein bisschen wahrzunehmen. Und was sich durchgängig dann weiter vererbt oder einfach weitergeht, ist diese Unzufriedenheit.
Das ist also korrekt, vollkommen. Ja, besonders in Deutschland, diese Meckerkultur.
So, ja, genau. Das fand ich so cool und sage, das ist, glaube ich, eigentlich ganz gut. Jetzt Bezug nehmend auf die Frage, was bringen mir die 20 Jahre, ist einfach die Wertschätzung, wo wir heute stehen und nicht frisch reinzukommen und zu sagen, ey, was ist das denn hier? Ne? Also genau, und das in eine Balance zu bringen, also sowohl als auch, also zu sagen, wir haben Fortschritt gemacht. Progress over perfection. Ja, also erstmal anzuerkennen, bis dahin haben wir es geschafft. Und gleichzeitig, es ist jede Menge zu tun, ich stimme zu. Und das ist, glaube ich, das, was mir das einfach bringt. Und ich würde sagen, das andere ist so eine Art Corporate-Gedächtnis. Also so eine Organisation hat irgendwie auch ein Gedächtnis und wird getragen wahrscheinlich durch eine Person wie mich, was dann auch gerne immer mal verwendet werden, um Kontext, gerade weil ich heute eigentlich mehr auch transformative Themen mache, das in Kontext zu setzen und zu sagen, wir wollen ja, dass wir uns bewegen, aber wie können wir es eigentlich vermeiden, Reaktanz zu erzeugen? Und die Reaktanz ist meistens ein Erinnerungsmoment aus der Vergangenheit. Es hat mal einer dann und dann das und das gesagt oder das und das und das. Und ich glaube, das ist einfach hilfreich, das im Hier und Jetzt dann zu nutzen. Also das ist eigentlich so.
Es wird nicht so schnell vergessen, ne?
Ja,
wenn man länger beim Unternehmen ist.
Nicht so schnell vergessen. Aber nicht im Sinne des Konservativen oder des Bewahrens, sondern des Nutzens zur Gestaltung des Heute und des Präsens und irgendwie der Zukunft.
Sehr schön. Und jetzt hat mir vor ein paar Tagen ein Bekannter erzählt, dass er jetzt neu bei einem Konzern angefangen hat und ist jetzt, ich glaube, 3 Monate da und hat schon gesagt so, ja, ich verstehe, warum man so ganz schnell in diesen Trott kommt, weil super viele antworten,
ja,
das haben wir immer schon so gemacht oder das ist halt so.
Ja.
Ist das vielleicht auch ein Nachteil, den so eine lange Unternehmenszugehörigkeit mit sich bringt?
Ja, also das Risiko. Ich würde sagen, es ist ein Risiko. Und da kommt es dann wieder zum eigenen Menschlichen und zu einem selbst ein bisschen zurück. Das wissen meine ehemaligen Mitarbeiter, Leute, die inzwischen ganz woanders arbeiten und so weiter, aber dafür bin ich irgendwie ein bisschen nerdig. Das Lernen, also ich bin ein absoluter Nerd, was es darum geht, einfach mich selbst ein Stück weit zu challengen und dann nicht irgendwie auf dieses Thema System, also mich vom System so fressen zu lassen und dann halt auch systemische Grenzen namens Organisation, namens Regeln, namens, was weiß ich, Ways of Working, definiert hier, bla bla bla, ihr kennt alles das, das immer zu challengen und immer mal so an der Grenze auch zu arbeiten, das ist so mein Naturell und ich versuche da halt einfach mein Team oder meine Sparringspartner für zu begeistern, einfach da mal ein bisschen auszutesten, wie weit man gehen kann. Nicht bei Compliance, nicht falsch verstehen, ja, also es geht jetzt nicht um, ne, aber eigentlich so eine Art, ja nicht Berater, aber ein guter Freund aus dem Business hat mal gesagt, ne, don't ask for permission, ask for forgiveness. Das habe ich nie vergessen, irgendwie diesen Satz. Und den fand ich irgendwie, das ist eine gewisse Prägung, ja, die ich da mitbringe.
Ja, es ist wirklich, man verbaut sich so viel, wenn man einfach um Erlaubnis bittet, anstatt im Nachgang um Vergebung. Das
ja, habe ich auch also schon ich, oft gemerkt. Ja, also ich würde deinem, ja, der jetzt 3 Monate... Ja. Nicht aufgeben, bitte nicht. Ja. Also das ist so cool, diese Freshness, die da reinkommt und sich die zu bewahren, so gut es geht und sich irgendwie Peers zu suchen, die genauso unterwegs sind und sich nicht so von diesen systemischen Kräften da reinziehen zu lassen. Also Kultur wird geprägt durch einen selbst und durch System und an dem selbst kann man auch ein bisschen was tun.
Auf jeden Fall Inner Work, ganz, ganz wichtig. Und apropos Freshness, du bringst ja auch Freshness bei Sage rein durch das Thema Transformation.
Ja.
Dem widmest du dich ja sehr stark.
Ja.
Was hast du denn schon transformiert, vorangebracht,
ja,
auch im Rahmen von New Work?
Ja.
Was kann man sich vielleicht auch abschauen von euch?
Ich co-kreiere da ganz wenig Content leider nur öffentlich. Ich habe mal 1-2 Artikel zusammen mit dem Martin geschrieben, wo wir diese Reise irgendwie dokumentiert haben. Irgendwann, weiß auch nicht, wir waren wahrscheinlich zu faul, um das weiterzuschreiben.
Dann musst du es jetzt hier erzählen. Hallo? Zum besten Plattform.
Es war vor Corona auf jeden Fall. Wir waren einfach richtig, das gesamte Team Central Europe Marketing und so weiter. Wir sind in die Stolperfalle oder wir sind in die Falle reingelaufen. Klassiker. Weniger Leute, weniger Budget, immer mehr Produkte, immer mehr Stakeholder. Keine Ahnung. Es war Marketing, Kollegen, die zuhören, immer mehr Kanäle. Ja, also wie kriegen wir eigentlich das ganze Schiff gewuppt? Also das war nach innen schwierig, nach außen schwierig. Und irgendwann sind wir komplett in die Sackgasse gelaufen und das Team hatte einfach wir waren am Limit, auch moralmäßig am absoluten Tiefpunkt. Und da sind wir irgendwann, da war ich halt mit beteiligt und auch noch 1-2 andere aus dem Team, wo wir gesagt haben, was ist denn jetzt hier Phase? Wie kommen wir denn eigentlich da raus? Und da sind wir eigentlich das auf das Thema Arbeitsorganisation, Transformation, New Work, sage ich mal, so mehr unahnend irgendwie reingepoltert, haben dann mal geguckt, wie geht denn das im Marketing, haben eigentlich gar nichts gefunden. 2019 war echt noch ein bisschen sehr viel Steppe hier in Deutschland.
Ja, vor der Pandemie, also es gab ja schon New Work Studien und alles, also da hatte ich auch jemanden mal zu Gast, die hat da geforscht, 2018 schon zum Thema New Work, aber so dieser Hype ist ja erst durch die Pandemie entstanden.
Genau, und war dann schicksalhafter Zufall. Es gibt ganz alte New Work Begriffe, die klammern wir jetzt mal aus, was eigentlich die Idee von New Work und so war. Aber was wir dann gemacht haben, oder ist, wir haben mit den Entwicklungsjungs gesprochen, oder Jungs und Mädels und Mitarbeiter und so weiter, also genderneutral, dass die hatten das Problem schon viel früher in der Softwareentwicklung. Wir können so wasserfallmäßig nicht mehr Software entwickeln. Das geht gar nicht mehr. Also in den 70er Jahren, ne, Lastenheft, Pflichtenheft und so und so. Und viele Organisationen außerhalb der Softwareentwickler arbeiten gefühlt immer noch so ein bisschen so. Auch wir waren so geneigt, irgendwie klassische Struktur, Organigramm, Hierarchie, bla bla bla. So das volle Programm. Und dann sind wir halt auf das Thema gekommen. Und dann haben wir alle zusammengetrommelt. Und 2-3 Kollegen haben das vorbereitet und haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal ein Modell. Das hieß dann damals Kanban und Scrum, die gibt's immer noch. Und wir hinterfragen.
Das schon 2019?
19.
Wow.
Ja, im Marketing. Was aber revolutionär, okay, wie sieht denn ein Board aus? Wie könnte man ein Board, okay, was ist ein Board? Kann man so überhaupt arbeiten? E-Mails ist Schrott. Okay, wir gehen auf Messenger. Diese Dokumentenwüste, Vollkatastrophe. Wir müssen alles an einem singulären Platz machen. Alles klar. Wie machen wir das denn mit den ganzen Terminen? Ja, wir löschen alle. Und so haben wir in 1,5 Tagen irgendwas skizziert und dann kann ich mich noch, und das ist echt Gänsehaut, an den Moment erinnern, wo dann doch ich, weil ich bin Vereinsvorsitzender dann damals gewesen, ich trage die Verantwortung, dass da was Vernünftiges rauskommt. Wir machen das nur, wenn all in. Also alle, also es gibt dieses berühmte Agree oder Commit and Disagree. Also selbst wenn du auch irgendwie, es fühlt sich nicht gut an für dich, brauche ich dein Commitment. Ne? Und dann haben wir alle und haben wir gesagt, und dann haben wir so eine kleine Truppe zusammengeschweißt, Armee der Freiwilligen, und die haben das alles durchdesignt. Und dann haben wir damit angefangen. Wir hatten keine Ahnung, was eine Story ist. Wir hatten keine Ahnung, wie ein Sprint abläuft. Wir hatten keine Ahnung, wie man eigentlich so eine Scrum- und Kanban-Planung macht, wie wir eine Retro machen und so. Wir wussten einfach gar nichts und haben es Learning by Doing dann so durchgezogen. Und so haben wir das durchiteriert, sind heute nach 5 Jahren im deutschen Team irgendwie, glaube ich, in der vierten oder fünften Iteration dieses Modells, haben alles über den Haufen inzwischen schon geworfen. Inzwischen haben wir ausgebildete Scrum Master in dem System und versuchen halt auch unsere Tool-Landschaft so klein wie möglich zu halten. Also so hat sich das entwickelt. Sind alle Kollegen mitgegangen? Nein. Um ganz ehrlich zu sein, nein. Nicht jeder möchte so autonom und auch mit eigener Verantwortung Entscheidungen treffen, an dem Moment, in dem Moment, um dass das System so richtig gut funktioniert.
Da ist nicht jeder der Typ für, was so ja auch aus. Vollkommen in Ordnung ist.
Und dann gibt es nochmal den Unterschied zwischen Being Agile und Doing Agile. Ja, klar. Also von so, wir haben natürlich krass im Doing Agile angefangen und sind dann, es hat sich dann so, und das war so mein Traum, Crossing the Chasm, wir brauchen so und so viel Prozent, die irgendwie komplett Being sind, also die im da drin sind. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Also ich habe auch dazugelernt und bin ein ganz großer Fan von Ambidextrie, also das sowohl als auch, und dass verschiedene Formen der Arbeitsorganisation koexistieren sollten. Damals war ich ein echter agiler Nerd, inzwischen bin ich da besser austariert. Von daher haben sich die nicht so New Work-Leute ein bisschen schwer dann getan bei uns. Und dann sind auch neue dazugekommen. Also ich würde sagen, das ist so unsere Reise die letzten 5 Jahre. Und es lebt. Und noch ein Satz dazu. Und wir waren die Gallier oder sowas, ne, von Asterix und Obelix, ja, wenn man das kennt.
Ja, klar, ja. Kennt man das, hallo.
Wir haben das gemacht als unser Betriebssystem. Und in der Außenwelt war das nicht sichtbar. Also wir hatten so eine Art Übersetzungstabelle drumherum gebaut, weil der Rest der Organisation hätte das nicht verstanden und hätte dann gesagt, was machen die denn da? Und dann haben wir uns konzentriert darauf, was ist denn eigentlich der Outcome, den wir zur Organisation liefern? Also, oder den Value, den wir liefern. Und den haben wir abgeliefert. Aber wie wir da hinkommen, haben wir komplett renoviert. Allerdings hat es irgendeiner da mal spitz bekommen, dass wir ganz komische Sachen da machen. Erstmal in Deutschland, und das hat dann ist sich so international weitergeschwappt bis nach England und so weiter. Und dann kam dann auch ein Kollege, der ist heute mein Chef, aus Barcelona, hat gesagt, Jan, du musst mir zeigen, was ihr da macht. Und das hat mich dann zur Ehre versetzt, das jetzt ein bisschen skalierender auch für die größere Marketingorganisation weltweit machen und begleiten zu dürfen. Ja.
Sehr cool. Wie viele wart ihr damals? Also, weil du hast
ich
ja
weiß
gesagt,
es ziemlich genau, wir müssen 45 gewesen sein.
Wow, so viele im Marketing, die
ja,
du
ja, das waren im weitesten Sinn, ich war ein großer Freund von, nein, ich bin es immer noch, ich gebe nicht so viel aufs Organigramm und auf Berichtslinien. Wir waren der Meinung, das sind die richtigen 40, 45, die dabei sein sollten, das Betriebssystem, das neue zu entwickeln, das New Work Modell. Im Core waren wir dann um die 30 damals, das sind wir heute nicht mehr. Weil da haben sich ein paar Verbesserungen auch und durch Verschiebung zentral-dezentral ergeben. Aber das war das Setup damals, was wir etwa hatten. Das waren 3 Scrum-Teams, meine ich, zu Start. Ja.
Spannend.
Ja.
Wahnsinn. Sehr, sehr interessant. Ja, also sehr, sehr passend, dass ihr in einem New Work Podcast zu Gast seid oder dass du zu Gast bist mit der Geschichte. Cool.
Ja.
Und jetzt so mal die Frage, ich glaube, da tun sich ganz viele Organisationen schwer. Wie übersetzt ihr es quasi in einer Zeit, die ja für viele gerade sehr challenging ist, wenn sich Unternehmensprozesse oder Dinge, die das Unternehmen betreffen, verändern? Wie kommuniziert ihr das euren Mitarbeitenden? Wie viel kommuniziert ihr?
Ja, ich kann es halt jetzt sehr gut illustrieren oder erzählen von dem, was wir selbst gemacht haben. Es war eher Zufall als geplant. Das muss ich wirklich sagen. Das war nicht, hatte keinen höheren Plan, und wir waren auch nicht beraten von außen oder sonstiges. Wir haben es wirklich selbst entwickelt. Ich glaube, was wir vermieden haben, also was das wichtigste Ding ist, was wir vermeiden müssen, ist diese Reaktanz. Also dass du top-down, oh, wir haben hier was Tolles gemacht und erfunden und dann bang und ab morgen ist Backlog-Planning. Ja? Was redet der Mann? Was haben die gedacht? Und das war, glaube ich, Breakthrough war, wir haben es alle besprochen im Kollektiv als Team. Es haben sich aus dem Team Leute gefunden, die es selbst machen. Und wir hatten dann schon angewendet so eine Art Weekly Sprint. Und die haben jede Woche dem gesamten Team vorgestellt, wo sie stehen. Also es war nicht ein Endergebnis, sondern immer so ein zwischenverdautes Etwas. Und dann haben die immer nochmal Feedback sich eingeholt, haben auch ehrlich gesagt, wir strugglen ohne Ende. Wir haben gar keine Idee dafür, kann uns nochmal jemand helfen? Und so sind wir nach 4 Wochen dann zu einem ersten Modell gekommen. Ich würde sagen, Transparenz ist der Schlüssel hier gewesen und Beteiligung aller und die, die richtig Bock drauf haben. Und das waren dann so 6 aus dem Team, die gesagt haben, wir bauen das auch mal ein bisschen on top zu dem Tagesgeschäft, weil wir einfach dran glauben und Lust dran haben. Also das heißt, und ansonsten Kommunikation, transparent, ein Teamskanal, nicht zu formell, nicht zu corporate style, auch nicht durchpoliert, sondern eher, dass man das Gefühl haben, es unterhalten sich hier Menschen und nicht irgendwie Maschinen mit Menschen.
Ja, sehr schön gesagt, besonders im KI-Zeitalter aktuell.
Ja.
Wie ist es denn, das Thema HR? Ich habe es ja am Anfang schon mal angerissen. Ja. Wir wollten ja etwas tiefer in HR einsteigen. Und für alle, die jetzt zuhören und denken, hey, er hat doch Marketing-Background. Ja. Ihr habt eine super, super Studie rausgebracht, die man hier aus dem Podcast schon kennt und auch von meinen LinkedIn-Beiträgen. Und da würde ich gerne auch nochmal mal eintauchen, weil es geht um das Thema HR, wie sich HR verändert. Mhm. Ihr sprecht, ne, es ist auch eine Studie für KMUs.
Ja.
Und da würde ich dich gerne fragen, welche Herausforderungen stehen denn den HR-Abteilungen bevor und was sind so Zahlen, die du mitbringen kannst?
Ich glaube, ich würde es gerne kompakt halten.
Gerne.
Aber das, was wir eigentlich die Story, die ich jetzt erzählt habe im Marketing, ist das, was mit Corona und Post-Corona mit HR passiert ist.
Mhm.
Plus, ich mag diese Gen Z
Debatte.
Y, Boomer, whatever, nicht so gerne. Ich würde einfach nur sagen, aber die Erwartungshaltung der Arbeit oder der Arbeitnehmenden hat sich ein bisschen geändert. Wir haben demografische Tendenzen, ne, die einfach vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt und so weiter. Also es gibt einfach eine Vielfalt von, und das ist auch bewusst gewählt, komplexitätssteigernden Dimensionen im HR-Umfeld, die aus dem reinen Administrativen halt rausgegangen sind. Klar, es gab immer Personalentwicklung, aber es war alles so ein bisschen geordneter, strukturierter, buchhalterischer, ne? So um in der Sprache zu sprechen. Und diese Dinge sind immer noch da und das andere kam dazu. Sei es auch Sprache, sei es, wie ist unser soziales Engagement, wie ist mein persönlicher Lernpfad. Ne, es gibt also, ne, ist das so eine Bespoke-Geschichte von Learning and Development? Also es ist einfach, die Themen haben sich wahrscheinlich ein bisschen exponentiell entwickelt für HR. Und gleichzeitig sind die anderen Themen alle noch da. Und das Rüstzeug, was vielleicht in einer Fertigung bei Amazon, E-Commerce, eBay, du kannst heute mit wenig Mann eine echt extrem hohe Schlagzahl an Prozessen, sag ich mal, machen, ist das, was sozusagen im HR vielleicht noch oder im HR-Bereich halt einfach noch fehlt. Und das steht eigentlich auch in der Studie drin. 10 von 10 sagen, sie haben richtig Bock drauf. 9 von 10 sagen aber, ich bin kurz vorm Burnout.
Ja.
Und das ist eigentlich diese Kombination. Und deshalb sagen 8 von 10 Automatisierung ist eigentlich unser Thema. Und vielleicht ist es jetzt auch eine gute Zeit. Jetzt, wir sind ja Softwarehersteller. Haben wir Tools dafür. Aber die Durchdringung ist halt noch nicht so wie in der Buchhaltung, wie in der Fertigung, wie im Auftragswesen, wie was auch immer im E-Commerce. Und von da ist da einfach Nachholbedarf, mit Technologie dem ein bisschen zu begegnen, um sich zu entschlacken von den Dingen, einfache geistige Routinetätigkeiten. Und die zu automatisieren. Und vielleicht hilft an der Seitenlinie auch so das eine oder andere Automatisierungsthema mit KI, wie auch immer das genau da aussieht, weil wir arbeiten ja in extrem schwierigem Terrain. Da muss ja alles passen. Und im Lohn sollte auch das Richtige oder im Gehalt sollte auch das Richtige überwiesen werden und so. Und auch die Sozialversicherungsträger, das soll ja auch alles gut sein. Also von daher, das ist eigentlich das, was die Studie auch so ein bisschen zeigt, dass wir da in so einer Stufe der Entwicklung, was diese Themen angeht, einfach ein bisschen weiter hinten stehen im Vergleich zu anderen Abteilungen innerhalb einer Firma. Ja, und das ist es einfach, meiner Meinung nach.
Ja, es ist so schön, was du gerade sagst, weil früher hat HR oder People and Culture, wie man es ja auch heute nennt, ja, Krankmeldungen verwaltet, Urlaubsanträge genehmigt und auch Lohnabrechnungen gemacht.
Genau.
Und mittlerweile geht es ja auch um Führungskräftetrainings, Mitarbeitendenumfragen. Wie können wir uns weiterentwickeln? Welche Tools gibt es? Wie achten wir besser auf unsere Mitarbeitenden? Welche Benefits können wir gewährleisten? Also es ist so, so, so viel mehr. Und der Rest ist ja geblieben.
Genau. Also es ist einfach so, dieses on
top. Natürlich deswegen, sind dann neun von zehn einem Burnout nahe, weil sie sagen, sie sind überfordert.
Genau. Das ist einfach hoher Stresslevel. Ich nehme jetzt mal das Burnout weg. Das ist eine echte schlimme Krankheit. Aber das ist das, was die Studie letztlich sagt. Und dem kann man jetzt mehrschichtig antworten. Und wir liefern als Sage halt ein Puzzleteil dafür.
Und ihr habt auch einen Ländervergleich gemacht. Den fand ich richtig spannend.
Ja.
Ja, kannst du uns da noch was mitgeben?
Da habe ich die Zahlen nicht parat, muss ich ehrlich sagen.
Dann können die Leute, die sich dafür interessieren, nochmal in den Shownotes nachgucken.
Unbedingt,
denn die Studie verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Also super, super spannend.
Ja.
Ich habe mir die komplett durchgelesen. Ich fand die wirklich sehr interessant. Und ich fand auch schön, weil viele Studien richten sich ja vielleicht an die riesigen Konzerne und ihr macht KMU-Fokus.
Nee.
Super.
Ja, down to earth, man kann auch klein anfangen, ist keine Rakete. Und da sind wir wieder bei New Work, ist ja Test and Learn so ein bisschen vom Ansatz. Und hier auch. Also es ist ja kein großes unternehmerisches Risiko, mal anzufangen, gerade wenn man den Lohnbereich mal weglässt und eher die HR-People-Themen nimmt, zu sagen, ich starte klein und dann gucken wir es uns an und dann geht's weiter.
Genau, und sich auch von anderen Ländern mal was abschauen zu können.
Ja.
Super spannend. Ja. Sehr cool.
Ja.
Also eine große Empfehlung auch meinerseits, die Studie sich einmal durchzulesen. Also kriegt ihr in den Shownotes, ist auch kostenfrei.
Ja.
Und von daher holt euch die Studie gerne.
Einfach.
Jetzt würde ich gerne nochmal wissen, was würdest du denn oder möchtest du, es natürlich wollen und das wirklich umsetzen, ist dann immer die Frage, ob es wirklich so klappt, aber was würdest du gerne bei Sage noch so transformieren?
Ja, ich bin jetzt gerade zwischendrin ich bin in so einer Interimsrolle momentan tatsächlich das Thema Transformation größer zu denken für den Marketingbereich. Wir sind eine weltweite Company, das ist nicht klein.
Weißt du, wie viele Mitarbeiter ihr habt?
Ja, weltweit 13.000, über 13.000 und bestimmt 600, 700, 800, die, sage ich mal, im weitesten Sinne irgendwie mit Kommunikation, Marketing und Ähnlichem zu tun haben. Oh, da mal Luft nach oben. Und da wird's richtig spannend, ist Kultur, also über Kulturen hinweg. Wo stehen die? Meine englischen Kollegen denken anders als meine amerikanischen Kollegen vom Setup, Kultur, Verständnis von Führung, von Hierarchie. Wie arbeiten die? Toolsetting, macht das mit meinem Ego? Haben die schon mal Konzepte über verteilte Führung gehört? Da gucken die mich mit großen Augen zum Teil noch an. Also die Trennung, die Trennung zwischen Business Leadership, People Leadership und Process Leadership.
Also ist es auch so, dass die USA zum Beispiel eher sagt, so, oh, ich hätte gerne mein großes Büro, aber doch noch als Führungskraft? Oder sind wir Deutschen dann eher, dass wir sagen, nee, ich brauche das Büro noch?
Das Büro an sich, da habe ich...
So ein Status, ne?
Ja, wobei das Büro an sich nimmt ab. Also das würde ich sagen, das ist so ein weltweites Phänomen.
Okay.
Das kann man schon so attestieren. Was muss über meinen Schreibtisch laufen? Sag es nochmal so. Das ist durchaus anders. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier in unserem Land da schon auch super weit sind.
Nee.
Deswegen gibt es ja dich und das Format auch. Ich glaube, ich bin da in der Blase, dass ich sage, hey, total stolz, auch irgendwie, wie sich das Team entwickelt hat und wie die da so autonom leben. Und mein Prinzip, ich mache mich hier überflüssig, das funktioniert ganz prima. Also kann ich zu neuen Ufern und fange jetzt so ein bisschen an, das zu skalieren und merke aber trotzdem, oh mein Gott, also in Teilen, das denke ich mir natürlich nur, ich muss jetzt erstmal tief atmen. Ich falle gefühlt wieder viele, viele Jahre zurück, weil hier Basisarbeit zu tun ist auf der individuellen Einstellungsseite. Wie sehe ich die Welt? Neudeutsch ja Mindset irgendwie genannt. Und parallel, was sind die Rahmenbedingungen, die wir hier gießen? Und das in einem größer zu skalieren, habe ich mir einfacher vorgestellt, als es ist. Und das über Multikulturen und Multistrukturen und über so viele einzelne Menschen auszurollen, ist anspruchsvoll. Und von daher komme ich wieder zu meinen Prinzipien zurück. Klein anfangen, eher dieses Organische zu leben, also von Zelle zu Zelle das zu vergrößern. Da muss ich irgendwie hin, bin aber noch so ein bisschen so mittendrin zu überlegen, wie komme ich da eigentlich hin. Und ich habe mich freiwillig, weil ich das Framework liebe, ich glaube in der New Work Welt heißt es Stacy Matrix. In der alten Welt ist es das Künefin, kann kaum auszusprechen, mit Sicherheit sage ich es falsch. Was unterscheidet zwischen einfachen komplizierten, komplexen und chaotischen Fragestellungen. Und jede dieser Fragestellungen hat ein anderes Modell, mit dem ich antworte. Tendenziell so Wasserfall, klassische Strukturen und Prozesse ist eher im Einfachen und Komplizierten. Selbst ein Auto ist super kompliziert zu bauen, aber es hat schon mal jemand gelöst und man kann so einen Plan entwickeln, wie man das macht. Bei Komplexität fängt es immer dann an, es gibt keine Lösung. Ne? Also es hat keiner bisher was dafür gefunden und chaotisch, na ja, also könnte, da muss man sich nochmal anders dem Fortschritt nähern. Und ich habe mich jetzt freiwillig in dieses Komplexe und Chaotische reingebolzt irgendwie. Und das bereitet mir schon irgendwie auch schlaflose Nächte, weil ich habe zu vielen Fragen definitiv Stand heute keinerlei Antworten oder Lösungsideen. Und da fühle ich mich dann immer mal so, oh mein Gott, warum habe ich das gemacht? Aber parallel sage ich mir immer, das ist genau das, was du machen möchtest. Also von daher, da bin ich gerade. Also ich bin so in between, in so einer, weiß nicht, Zwischenzone.
Es gibt aber auch noch nicht so viele Vorbilder dahingehend. Ja, also wenn man bedenkt, so die Pandemie hat die Konzepte oder den Konzepten einen Hype gegeben. Das Ganze ist jetzt 4 Jahre her, dass die Pandemie gestartet hat und wir uns mehr mit New Work auseinandersetzen. Ja. Und 4 Jahre ist eine super kurze Zeit für Veränderungen. Das heißt, klar gibt es Unternehmen oder Organisationen, wo du denkst, da kann man sich mal was abschauen und hier vielleicht auch. Aber so, wo du sagst, das hat jetzt über 20 Jahre schon Bestand, das kann man ja auch noch gar nicht sagen.
Nee.
Deswegen, klar, dass du auf viele Fragen noch keine Antworten hast.
Genau. Und das ist auch dann so nicht ein Buch lesen und das ist es, sondern das ist ja dann auch so ein bisschen, schon ein bisschen individuell.
Passt
und dann verschiedenes
zu
Tempo,
euch oder nicht?
Passt es
genau.
zu uns? Ja. Mache ich das in allen Regionen, fange ich jetzt in England an und so weiter. Und ein Satz hat mir jetzt auch geholfen, Fortschritt ist eine Schnecke.
Das mag ich. Das stimmt, besonders in Deutschland.
Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Günther Krass, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da ist irgendwie, das finde ich ziemlich cool,
ja,
weil
total.
Das hilft mir, oder?
Ja.
Und da habe ich gedacht, das ist super.
Fortschritt ist eine Schnecke.
Ja.
Bestes Zitat. Das wird mein Aufhänger von einem LinkedIn Post zu diesem Podcast. Ja. Fortschritt ist eine Schnecke. Nein, Quatsch.
Ja.
Aber sehr, sehr cool.
Ja.
Mega. Und jetzt, also man hört ja sehr, sehr viel Tolles, was du auch vorantreibst.
Ja.
Und du bist lange beim Unternehmen.
Ja.
Und ich denke, du bist auch nicht die einzige Person, die so lange bei Sage ist, wenn ich höre, was sie alles macht und was du schon erlebt hast. Habt ihr denn auch trotzdem Probleme, neue Mitarbeitende zu finden?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja. Softwareentwicklung ist das eine, aber es ist eher so ein Klassiker-Thema und aber auch in allen anderen, weil wir sind kein Big Brand. Wir sind nicht die Microsoft, wir sind nicht die SAP oder was auch immer jetzt vom Tech-Bereich, sondern sind nach wie vor eher Nischenplayer. Wir arbeiten dran, dass ein paar mehr uns kennen und von daher sind wir genauso in dem Ring wie alle anderen auch. Ich glaube, wir haben ein super Setup, also was jetzt so die Rahmenbedingungen angeht. Und wenn wir jemanden im Marketing suchen, ihr wisst ja jetzt, was euch so grob erwartet.
Auf jeden Fall. Ne? Ja. Ja, also nach der Folge heute werden auf jeden Fall alle New Work Now-HörerInnen euch kennen.
Ja, super.
Und ich freue mich sehr, dass du zu Gast warst und berichtet hast. Und du kriegst auch die letzte Frage gestellt, die New Work Now typisch ist. Was würdest du dem jüngeren Jan raten?
Ich bin so ein Fan von so komischen Farbmodellen, wie so um sich so ein bisschen zu profilieren, gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Egal ob das orange ist in dem einen Modell oder rot in dem anderen, vor 20 Jahren war ich noch dem klassischen Habitus eines Managers irgendwie oder 25 Jahren verfallen.
Du meinst
also
diese
die klassische,
Farblehre, rot,
ja,
gelb,
ja,
grün,
so
blau.
Genau,
ja.
Genau sowas oder auch integral, Spiral Dynamics geht auch, es ist egal was. Da würde ich nochmal, also ein bisschen früher reflektierter zu sein, hätte mir auch, im jüngeren Jahren fände ich, wäre cool gewesen. Einfach mehr Mensch zu sein und mehr so zu appreciaten, das wäre... Hätte mir gut gefallen.
Was bist du heute?
Ich bin sehr ausbalanciert, wenn ich das so sagen darf. Von daher analytisch, situativ anders und bewusster und selbstbeobachtender und von daher wohl überlegter und wertschätzender auf jeden Fall. Aber es ist in Summe so ein bisschen Balance-Typ. Ich versuche halt, in Spiral Dynamics wäre das, glaube ich, türkis. Die Vor- und Nachteile jeder Farbe. Ja, sozusagen zu erkennen und nicht zu sagen, das eine ist doof oder es ist irgendwie super, sondern alles hat so irgendwie eine Berechtigung und alles ist für alles gut und alles hat seinen Schatten übrigens auch. Auch New York hat seinen Schatten.
Auf
Aber das
jeden
wäre
Fall.
Eine extra Folge wahrscheinlich.
Ja, ich habe in meinem Buch schon drüber geschrieben, so Nachteile von New York.
Ah, cool.
Auch. Aber zu dem, was du gerade gesagt hast, gibt es auch ein tolles Buch, was ich im Urlaub gelesen habe, das heißt Alles Idioten.
Mhm.
Und das beschäftigt sich mit dieser Farblehre, fand ich super interessant.
Ja, cool. Dann werde ich dann im Rückweg zum Bahnhof mal gucken,
Auf
ob ich es finde.
Auf jeden Fall.
Ja?
Cool. Danke, dass du zu Gast warst. Ihr Lieben, alles für findet ihr zu Sage und zu Jan natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder bei New Work Now einschaltet. Jede Woche Dienstag ab 6 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne, folgt uns auf Social Media und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ein Podcast von Funke.